herzlich willkommen beim Podcast des Christlichen Zentrums Rostock. Hier teilen wir jeden Sonntag die Predigten der Gottesdienste, um Gottes Wort auch über die Mauern der Kirche hinaus hörbar zu machen. Egal, ob unterwegs, zu Hause oder gemeinsam mit anderen, wir wünschen dir, dass diese Botschaften dich ermutigen, stärken und näher zu Jesus führen. Weitere Informationen über unsere Gemeinde findest du auf cz-rostock.de.
Wir schauen zu der Geschichte von Josef, schauen zu der Geschichte, zu der Biografie von diesem außergewöhnlichen Mann Gottes und möchten einige Lektionen daraus lesen für uns und natürlich auch für unser Leben. Denn wir glauben daran, dass unser Gott uns liebt. Du bist von Gott geliebt. Du bist wirklich von ihm geliebt und es kann sein, dass die Beziehung zu Gott für dich eher eine völlig untergeordnete oder vielleicht auch eine komplett abwesende Rolle spielt. Aber ich möchte sagen, an der Existenz Gottes ändert es nichts, ob wir an ihn glauben oder wir nicht glauben. Aber es ändert so viel an unserer Existenz, wenn wir ihn erkennen, wenn wir begreifen, dass es einen Ursprung gibt, einen Gott, der alles geschaffen hat, dass aus dem Nichts nichts entstehen konnte, sondern es musste aus dem Herzen eines liebenden Schöpfers kommen, dass es dich gibt. Er hat dich gemeint, er hat dich gewollt, du bist für ihn wichtig. Und während er dir begegnet, möchte er etwas ganz Gutes in deinem Leben tun. Das waren so die letzten Predigten bei uns in der Gemeinde, mit dem, dass wir zum Kreuz schauen, zu dem, dass wir die Liebe Gottes feiern, wo er eine neue Brücke zu uns geschlagen hat. Er hat vergeben. Er hat uns eingeladen, diesen Gott zu kennen, in eine Beziehung zu ihm zu stehen. Und dabei bleibt es nicht stehen. Unser Gott lädt uns ein, er möchte segnen, möchte verändern. Und das Besondere, was er an uns tut, ist dieses, dass wir nicht einfach losgelöst von ihm hier auf der Erde lebend versuchen, ihm irgendwie nahe zu kommen. Das machen alle Religionen dieser Welt. Christentum ist so ganz anders. In der Bibel, da geht es darum, dass Gott selber auf die Erde kommt. In der Bibel geht es darum, dass in dem Augenblick, wo Christus für uns am Kreuz stirbt und aufersteht und in den Himmel fährt, dass er dann sagt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen und durch seine Kraft werdet ihr mit Gott verbunden sein. Und es geht nicht darum, dass das irgendein nebulöses Es ist, irgendein Gefühl, irgendeine geistliche Erfahrung. Nein, der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes, Gott selbst. Gott, der Vater, der Schöpfer, es ist sein Sohn und es ist sein Heiliger Geist und um ihn geht es. Das waren die letzten Predigten. Und wenn wir heute zu dem Bibeltext schauen, dann werden wir sehr schnell merken, dass es genauso um ihn geht, um diesen Heiligen Geist, der im Leben von jedem Einzelnen von uns etwas Großartiges tun möchte. Lass uns gemeinsam lesen. Das ist der Bibelabschnitt, der um Josef geht. Und dieser Josef, der begegnet uns in der Bibel mit dem, dass wir seine Geschichte ganz gut zusammenfassen könnten mit diesen ein paar kurzen Worten. 17 Jahre alt, der junge Mann wächst im Hause seines liebenden Vaters. Allerdings ist der Vater, welches Wort kann ich nehmen, um die Entscheidung des Vaters etwas freundlicher zu beschreiben? Es war keine gute Entscheidung, keine weisvolle Entscheidung, ein Kind mehr zu lieben, und zwar Josef, und zwar mehr zu lieben und ihm alleine mit dem, wie er die Kleider für die Kinder besorgt hat, mehr auszustatten, mehr zu zeigen, dass du wirklich was Besonderes bist, während alle seine anderen Kinder voll im Schatten stehen. Und dann ist es so, dass dieser Junge, 17 Jahre alt, dass er absolut ein verträumter Mensch ist, aber nicht verträumter im Sinne von dem, dass er den Tag beginnt und nicht weiß, womit er den Tag beginnen kann, weil er so viele Träume hat und weil er so viele Wünsche hat und irgendwelche Luftschlösser baut. Nein, man sieht an ihm, dass seine Frömmigkeit, sein Glaube, seine Hinwendung zu Gott, dass das solch eine Tiefe hat, dass Gott diesen jungen Menschen auswählt und ihn anspricht. Mitten in der Nacht schenkt seine Träume, seine Visionen und der wacht auf und merkt, es muss einen Gott geben, der mich angesprochen hat. Es hat eine Bedeutung für mein Leben. Und so unbedarft wie Josef war, der beginnt auch das zu erzählen, beginnt das in seine Familie, im Kreise seiner Brüder zu erzählen. Und die beginnen zu hassen dafür, weil seine Träume so groß sind. Weil die sich plötzlich nicht nur durch den Vater in der Familie zurückgestellt fühlen, sondern scheinbar gibt dieser junge Mann vor, dass auch Gott selber in seinem Leben etwas Besonderes tun möchte. Alles, was Josef damit erreichen konnte, war tatsächlich nur Neid. Neid in der Kraft und in der Stärke und in der Tiefe und diese Bestialität, dass sie eines Tages sagen, wir haben eine großartige Möglichkeit, diesen Bruder einmal loszuwerden. Wir schmeißen ihn hier in die Grube. Ah nee, warte mal, dann haben wir keinen Sinn davon. Lass uns ihn lieber verkaufen, dann verdienen wir lieber etwas Geld an ihm. Und wenn wir zurückkommen zum Vater, dann werden wir seinen Tod einfach faken. Wir werden ihm irgendwas zeigen, diese kostbaren Kleider, die er dem Sohn gegeben hat. Wir werden das im Blut eines zerrissenen Tieres ein wenig tränken und dann werden wir dem Vater zeigen, schau mal, was mit deinem Sohn passiert ist. Aber anstelle von dem verkaufen sie ihn für etwas Geld, was für eine Macht im Geld doch liegt. Und der Junge, 17 Jahre alt, der endet in der Sklaverei. Der ist dort, wo er gar nicht hingehört. Der ist im Ägypten, der ist am Hof des zweithöchsten Mannes in Ägypten, am Hof eines Finanzbeamten. Und dort, da hat er das Gefühl, dass er irgendwie auf einer Seite irgendwie von Gott gesehen wird. Wir werden auch gleich dazu kommen. Aber auf der anderen Seite begegnet er dem, dass er verleumdet wird, falsch beschuldigt wird und landet dann im Gefängnis, völlig unverschuldet. Und während er im Gefängnis anderen Menschen dient und sich selbst nicht verliert, seine Hoffnung, seine Träume nicht verliert, merkt er, dass er anderen Menschen dienen kann, aber dabei völlig vergessen wird von ihnen und ihre Versprechen ihm gegenüber nichts gelten. Und dann nur noch ein paar Jahre später kommt es einen König, einen Pharao, diese Botschaft, dass ihm gesagt wird, hey Pharao, du hast jetzt auch gerade was geträumt und du versuchst durch die Weisheiten dieser Welt zu verstehen, was Gott dir dadurch gesagt hat. Niemand an deinem ganzen Hof, niemand von diesen schlauen Leuten kann dir auch nur im geringsten etwas erklären. Aber wir kennen einen, der kommt aus einem anderen Land. Aber das, was er deutet, das, was er erklärt, wie er die Träume deuten kann, das wird tatsächlich wahr und das, du solltest ihn fragen. Josef wird an den Hof gerufen und Josef erklärt dem Pharao all das, was geschehen wird und genau da steigen wir ein. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Beratern. Er sagte zu ihnen, werden wir noch so einen jungen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes wohnt? Zu Josef sagte er, nachdem dich Gott das alles hat wissen lassen, gibt es keinen, der so einsichtig und weise wäre wie du. Du also sollst über mein Haus gesetzt werden und deinem Wort soll sich mein ganzes Volk beugen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Hiermit stelle ich dich über das ganze Land Ägypten. Mit diesen Worten zog der Pharao seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes ägyptisches Leinen kleiden und legte ihm eine goldene Kette an. Eine Geschichte von Josef, die wir mit euch, liebe Konfis, durchgenommen haben auf der Freizeit mit verschiedenen Themen. Und ich hoffe so sehr, dass nicht nur durch den Unterricht, sondern durch die vielen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben in diesen letzten zwei Jahren, dass Gott in euch etwas Neues an Grundlagen gelegt hat. Und immer wieder sagen wir, es muss bei euch dazu kommen, dass ihr selber sagen könnt, es ist nicht nur der Glaube meiner Eltern, für den ich dankbar bin, es ist mein persönlicher Glaube, zu dem ich stehe. Das sind die Fundamente meines Lebens. Und am Leben von diesem jungen Menschen, von Josef, sieht man, was es bedeutet, wie groß der Segen im Leben eines Menschen ist, der sich entschieden hat, Gott zu vertrauen und das Leben, das eigene Leben, auf die Hoffnung hin, auf das Wort Gottes zu bauen und zu sagen, Gott, du bist derjenige, der mein Leben sieht. Ich vertraue dir. Nun, wenn wir also zu dem Leben von Josef schauen und zu dem, dass er plötzlich aus dem Gefängnis zu dem zweitwichtigsten Mann im Land Ägypten wird, im damaligen Imperium, was damals wirklich wie fast eine ganze Welt umfasste, dann ist doch wirklich die Frage, was war so besonders an ihm? Natürlich haben wir es schon gerade gehört, das war sein Glaube, das war seine Frömmigkeit, das war seine lebendige Beziehung zu Gott, das waren seine Träume. Aber letztendlich bedeutet es ja nur für einen selber, der da steht und sagt, schau mal, das ist mein Glaube. Und wahrscheinlich bist du auch schon immer mal wieder diesen Menschen begegnet. Und du merkst, dass ein Mensch etwas von sich hingibt und sagt, das ist sein Glaube und das sind seine Überzeugungen, das sind seine Werte, das sind seine Fundamente im Leben. Und im größten Fall, im schönsten Fall, im bedeutendsten Fall, wenn es irgendwie eine ganz bedeutende Person für dich ist, wärst du bereit, mal zuzuhören und dich dafür zu interessieren. Hier geschieht etwas Einzigartiges. Hier geschieht dieses, dass der Pharao sagt, also entweder finde ich jemanden, der mir helfen kann, oder ich finde ihn nicht. Wenn ich den finde, dann können wir darauf vertrauen, dass unsere Zukunft gerettet ist. Nicht nur von mir, von meiner königlichen Familie, sondern von unserem ganzen Land und von all den Menschen, die um unser Land herum lebt, weil wir tatsächlich merken, hier geht es um das Leben und um den Tod. Und das, was der Pharao selber sagt, er merkt, in diesem jungen Mann, da ist nicht nur eine besondere Schlauheit, da ist nicht irgendwie eine besondere Intelligenz, mit dem, dass er 2 + 2 tatsächlich in dem Fall ganz richtig zusammengerechnet hat, sondern in ihm ist der Geist Gottes. Und für den Pharao ist das die Grundlage, für den Pharao ist das Kriterium, von dem er sagt, diesen Menschen brauche ich, diesen, in dem der Geist Gottes wohnt, damit er die Geschicke meines Landes leiten kann. Was ist also so besonders an einem Menschen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Was ist so besonders an einem Menschen, der nicht nur ein paar Überzeugungen hat, sondern mit dem lebendigen Glauben so unterwegs ist, dass er weiß, Gott selber, der ihn geschaffen hat, in Christus erlöst hat, hat ihn mit der Anwesenheit, mit der Präsenz des Heiligen Geistes in seinem Leben so sehr beschenkt, dass ein Mensch merken kann, ich bin ein anderer Mensch. Nicht aufgrund von dem, dass ich so schlau bin und dass ich solch ein Held bin, sondern nur aufgrund von dem, dass der Heilige Geist in mir lebt. Was sind die Kriterien? Was ist das Besondere an einem Menschen, der von dem Heiligen Geist erfüllt ist? Am Leben von Josef sehen wir, dass dieser Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dass er durchblickt. Er blickt durch. Und zwar nicht nur bei den Träumen, er blickt in seinem ganzen Leben durch. Nun, wäre das spätestens der Augenblick, wo du deine Hände ganz gemütlich über deine Brust so zusammenkreuzen könntest und sagen würdest, Mensch, was ist daran schon so besonders? Ich blicke auch durch in meinem Leben. Ich blicke wirklich durch. Ich weiß, wann ich meine Rechnung bezahlen muss. Ich weiß, wie ich mein Haus zu bauen habe. Ich weiß, dass ich ein vernünftiger Mensch sein möchte. Was ist da schon so besonders? Und tatsächlich ist es so, dass wir wirklich umgeben sind von Menschen, die vorgeben, dass sie durchblicken. Wir blicken durch in der Politik. Wir blicken durch und wir wissen ganz genau, was der Bundeskanzler und alle seine Minister, was sie tun müssen. Wir blicken es durch. Er würde uns bloß nur einmal anrufen, wir würden ihm ganz klar sagen, was zu tun ist, damit alle Krisen nicht nur hier auf der regionalen oder lokalen Ebene, sondern global gelöst werden können. Wir blicken durch. In ein paar Wochen beginnt eine großartige Meisterschaft und die meisten von uns werden zu den großartigen Trainern. Wir würden sagen, wenn der Bundestrainer bloß bei uns mal kurz durchrufen würde, der muss mal gar nicht mal mit mir sprechen. Ich würde ihm eine kurze Zeichnung machen und dann per WhatsApp zuschicken. Ich würde ihm sagen, wie er da das Spiel organisieren muss. Dann werden wir schon zum Erfolg kommen. Das Problem ist nur, dass das dabei nicht aufhört. Wir blicken absolut durch, wie unser Chef sich zu verhalten hat. Wir blicken absolut durch, wie der Direktor von der Schule sich verhalten muss, auf der unsere Kinder sind. Wir blicken überall durch. Das Problem ist nur, wir sind absolut blind dann, wenn wir plötzlich in eine Krise stecken. Sowas wie eine Ehekrise oder Familienkrise, dann blicken wir plötzlich nicht mehr durch oder höchstens so weit, dass wir sagen können, wenn mein Leben, mein Ehepartner sich ein wenig verändern würde, das habe ich durchgeblickt, wenn er sich an die Regeln halten würde, die ich hier aufstelle, dann hätten wir keine Probleme. Und das nennen wir Durchblick. Und das ist das, was uns in unsere Blindheit und in unsere Arroganz so sehr dahin stellt, wo wir tatsächlich stehen, völlig im Schatten. Wir merken, in uns allen ist doch die Sehnsucht nach dem, dass unser Leben mehr ist. Das Leben ist doch wirklich mehr als nur zur Arbeit zu gehen, Geld zu verdienen, Rechnungen zu bezahlen und irgendwann dann hoffentlich ein wenig mit ganz viel Ruhe und mit ganz viel Gelassenheit diese Erde zu verlassen. Bei Josef war das anders. Er blickt wirklich durch. Er blickt durch. Er sieht nicht nur das, was vordergründig ist. Er sieht nicht nur dieses, was ihm rangetragen wird. Er sieht nicht nur dieses Bild, was vor seinen Augen steht. Er blickt wirklich durch und er schaut deutlich weiter. Und ich will sagen, dass das etwas Besonderes ist, wie ein Markenzeichen bei den Menschen, die sich tief vor Gott demütigen und sagen, Gott, ich bin deins. Ich bin absolut begrenzt in meiner Sicht, absolut begrenzt in dem, was ich als Mensch wahrnehmen kann mit meinen fünf Sinnen. Ich bin absolut begrenzt in all dem, was mir möglich ist. Ich brauche dich, den lebendigen Gott, ich brauche deine Hoffnung. Und dieser Gott, der offenbart sich und der zeigt tatsächlich nicht nur dieses Vordergründige, nicht nur dieses Offensichtliche, von dem alle irgendwie etwas sehen und ein Bild vor Augen haben. Gott zeigt das, was seine Augen sehen. Und Gott gewährt diesen Blick, damit der Mensch in dieser Demut, in dieser Verbindung, in dieser Hingabe vor Gott für ein paar Sekunden einen größeren Einblick bekommt in die Dinge, die um ihn herum geschehen, damit er sich hier und jetzt einfinden kann und Entscheidungen treffen kann. Ihr lieben Konfis, ich habe eine Frage an euch. Wer von euch mag Verstecken spielen? Seid mutig. Verstecken spielen, ja, die Hände regen sich, das ist okay. Ich gehe davon aus, manche von euch, gibt es hier ein paar Leute, die entweder jetzt oder früher gerne Verstecken gespielt haben? Konfis, schaut mal, so ist das. Also, wenn eure Eltern sagen, die haben jetzt keine Lust, mit euch Verstecken zu spielen, könnt ihr sie an die Predigt erinnern von dem heutigen Sonntag. Bei uns in der Familie, wir haben das auch sehr gerne gemacht. Und es gab noch eine Zeit, da kann der Papa sich besser verstecken als die Kinder. Aber die Zeit ist wirklich sehr endlich. Die hört sehr schnell auf. Und dann war das eines Tages so, dass wir gemeinsam Verstecken gespielt haben. Und ich, natürlich, hatte ich etwas ganz Besonderes gemacht. Ich habe mir einen tollen Versteck ausgesucht. Bis dahin konnte ich mich kurz verstecken. Ich war im Schrank. Ja, du fragst dich wahrscheinlich, Daniel, wärst du da reingepasst? Ich weiß auch nicht. Das war vor einigen Kilos. Und dann war ich dort und ich blieb unentdeckt, aber die Kinder haben es geschnallt. Die haben es geschnallt, ach, da kann man sich verstecken. Dann bin ich also der Nächste. Ich bin jetzt an der Reihe. Ich bin derjenige, der sucht. Und ich stehe an der Wand und zähle. Und wir spielen so gerne diese Art, wo man sich dann wieder freischlagen muss, während du merkst, dass derjenige, der dich sucht, dass er gerade nicht zuschaut. Und ich gehe raus und ich gehe durch die Zimmer und ich gucke und ich gehe auch zu dem Schrank, wo ich mich vorhin versteckt habe und merke, dass da vor dem Schrank zwei kleine Kinderhausschuhe stehen. Und ich öffne den Schrank, durchwühle den Schrank, aber da ist niemand. Und da dachte ich, guck dir das an, das Kind hat mich völlig ausgeribbelt. Das Kind hat besser verstanden, wie die Regeln gehen, als ich dachte, dass das Kind das verstehen würde. Hat nur die Schuhe dahingestellt wie eine falsche Fährte, wie ein falsches Zeichen, hat sich ganz woanders versteckt und während ich im Schrank wühlte, rennt es zu der Stelle und schlägt sie frei und sagt, gewonnen. So kann man auch mal. Wenn man durchblickt, wenn man nicht blind ist. Ich rede jetzt nicht von der Kraft des Heiligen Geistes im Verstecken spielen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich rede von all dem, was dein Leben zutiefst ausmacht, von dem, wo du die größten Entscheidungen triffst. Für dich, für deine Familie, für deine Zukunft, für deine Gesundheit, für die lieben Menschen um dich herum, überall dort, wo wir mittendrin stehen, in den größten Katastrophen dieser Welt, die hier geschehen. Und die Frage ist, wie kann ich bitte schon hier durchblicken oder das Vordergrünige wird mich so sehr durchblicken, dass ich absolut gefangen bin in dem, was mir gesagt wird. Dieser Josef hat nie aufgehört, in seinem Leben durchzublicken. Während die gesamte Welt samt Pharao merken, hey, vor uns liegen wunderbare Jahre, 7 Jahre und wir werden Ernten einfahren wie noch nie zuvor. Wir steuern auf Reichtum, wir steuern auf Wohlstand, wir steuern auf Ausstattung unseres königlichen Staates. Wir werden all das haben. Wir sind die Besten und die Größten. Aber einer, so wie Josef, der schaut auf das Ganze an und sagt, Leute, ihr habt keine Ahnung, was hinter dem steht. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein wenig. Und dann ist der Hunger so groß und die Katastrophe so elendig, dass wir alle umkommen werden. Es braucht jemand, der die Geschicke des Landes neu leiten kann, und zwar mit einem Durchblick. Wenn alle blind sind und nur das sehen, was ihnen gesagt wird, braucht es einen, der durchblickt. Und das ist Josef. Nicht von sich selber aus, sondern erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist Josef, der etwas zuvor am Hofe des Potiphas gewesen ist. Das ist der Potiphar, der ihn von den Brüdern abgekauft hat. Und dieser Josef, gut aussehend, am Hof des Potiphars dienend und alles so präzise und so gut und so fleißig und mit solch einer Exzellenz in seinen Aufgaben, erweckt Interesse von der Frau von Potiphar. Ihr lieben Konfis, falls ihr euch wundert, sowas hatten wir nicht gehabt auf der Freizeit. Da seid ihr noch zu jung gewesen, ne? Jetzt könnt ihr das hören. Und der Josef, der könnte wie die allermeisten dieser Welt sagen, oha, was für eine Gelegenheit. Die Frau von Potiphar möchte was von mir haben. Ha, das ist wahrscheinlich der Trost für all den Schmerz, den ich zuvor erlebt habe. Ich hatte nicht die Anerkennung zu Hause, ich hatte den Hass meiner Geschwister, ich hatte alle diese Schwierigkeiten, Probleme. Aber plötzlich öffnet sich so eine geheime Tür zu dem ganzen Königreich. Ich werde vom königlichen Tisch essen, ich werde all das haben, und niemand sieht es. So würden die meisten denken. Josef, der denkt anders, der sagt, na, das ist keine versteckte Tür zum Königreich, das ist eine sehr offene Tür zu der Hölle und ich werde nicht auf das Angebot eingehen. Und der sein Herz heilig darin hält, weil der Heilige Geist in ihm lebt, verzichtet auf solch ein lukratives Angebot, mit der zweitschönsten Frau im ganzen Reich eine Affäre zu beginnen, weil er durchblickt, weil er weiß, was da für Fänge sind, weil er weiß, was es mit ihm machen würde, wenn er dem Angebot einwilligt. Josef, der blickt auch dann durch, wenn er im Gefängnis landet. Und natürlich hätte er tausende Möglichkeiten. Wahrscheinlich jeden Morgen und jeden Abend. Jedes Mal dann, wenn der Hunger so groß ist. Und jedes Mal dann, wenn er völlig im Dreck und in der Dunkelheit im Gefängnis damals sitzt und der könnte so sehr zu Gott durchschreien und sagen, Gott, wo bist du? Wo warst du? Ich hatte versucht, dir treu zu bleiben und hatte sich denn gelohnt, treu zu bleiben. Schau mal, was mit meinem Leben passiert. Josef, der blickt durch. Der weiß ganz genau das, was dir Gott anvertraut hat. Das, was Gott zu dir gesagt hat, dass das eine Zeit geben muss, wo dieses kostbare Wort von Gott, diese Vision und diesen Traum, den Gott dir gegeben hat in dein Leben, dass es eine Zeit geben muss, wo das geprüft wird auf das Allertiefste, auf das Allerinnigste, bis auf den letzten Faden deines Traumes, muss es geprüft werden. Und Josef, der blickt das durch. Er weiß ganz genau, es gibt Zeiten, wo Gott zu uns spricht, wo Gott uns begeistert, wo Gott uns die Welt öffnet und die Sicht öffnet. Aber es bringt genauso auch Zeichen, die sind notwendig, damit dieses Göttliche in dir zur Geltung kommt, damit du durchstehst auch in dem Augenblick, wo der größte Sturm um dein Leben weht. Ich möchte es so sehr zu allen Eltern unter uns sagen. Bitte behalte das, was Gott zu dir sagt über deine Kinder. Behalte das tief in deinem Herzen, auch dann, wenn die Nacht um dich herum so dunkel ist. Ich möchte es zu all denjenigen sagen, die mit dem kostbaren Wort der Verheißung Gottes gestartet sind, sei es beruflich, sei es familiär, sei es in einem besonderen Dienst, was du tun möchtest. Es wird diese Zeiten geben, wo du deinen Traum durchtragen musst, auch durch die dunkelste und unangenehmste Nacht. Und Josef, der blickt durch. Er blickt durch, dass es diese Zeiten geben muss und er verzweifelt nicht an dem, an seinen Umständen, in welchen er gerade ist. Und darum möchte ich das nicht nur zu uns allen, sondern zu allen Konfis sagen. Blickt bitte durch. Ich weiß, es ist so nicht geschehen. Es ist nicht möglich, einfach einem Menschen zu sagen, hier sollst du endlich durchblicken. Aber liebe Konfis, wenn ich euch etwas empfehlen kann, dann möchte ich euch das von ganzem Herzen wünschen. Schaut immer wieder zu dem Himmel. Schaut immer wieder zu dem Gott. Schaut zu ihm, der euch liebt. Schaut zu ihm, der euch einlädt, ihm zu vertrauen. Schaut zu ihm, der keine Leistung von euch abfordert und erst dann sich euch zuneigen würde. Vertraut ihm, dem lebendigen Gott. Und ihr werdet merken, dass das, was er euch gibt, dass sein Blick und seine Sicht weit, weit, weit mehr ist als all dieses Vordergründige. Ihr lieben Konfis, ich möchte euch sagen, vordergründig sieht es danach aus, dass derjenige in der Schule, der bessere Leistung bringt und bessere Noten und besser im Sport ist, dass er weiter vorankommt. Das ist vordergründig. Vordergründig ist es zu sagen, mein Leben ist weniger wert, wenn ich nicht all das kann, was mein Nachbarsjunge kann. Vordergründig ist es tatsächlich ein Grund zur Verzweiflung, wenn du merkst, dass du nicht in einer absolut besten Position in diese Welt hineingekommen bist und so gestartet bist. Wenn du merkst, meine Familie hat einige Wunden. Und meine Familie hat noch nicht alle Wunden verarbeitet, aber das ist nicht das letzte Wort über deinem Leben. Lasst euch bloß nicht einschüchtern von dem Vordergründigen. Lasst euch bloß nicht belügen von dem Vordergründigen. Vertraut Gott, der alle Fäden in seiner Hand hält und das größte Bild weben würde aus diesen Fäden. Was ist das Besondere an einem Menschen, der Gott vertraut und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Der ist wie Josef, der ist glückselig in allen Lebenslagen. Glückselig. Wir alle Menschen, wir suchen nach dem Glück. Wir suchen tatsächlich nach dem Glück. Wir sind absoluten Junkies. Wir möchten glücklich sein. Und wenn wir etwas beweisen möchten, tatsächlich dieses. Wir möchten glücklich sein. Und wir sind recht einfach unterwegs. Wir sagen sogar, uns würde es genügen, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht, wenn es auf dem beruflichen Gebiet gut funktioniert, wenn ich einen Menschen habe, der mich liebt, wenn ich ein paar andere Menschen habe, die mich anerkennen, wenn das Leben es gut mit mir meint, dann wäre ich ja auch schon glücklich und zufrieden. Und wir jagen dem nach. Das Problem ist nur so sehr, dass wir so oft an uns selbst verzweifeln und wir schauen in unser Leben hinein und sagen, schau mal, hier hast du versagt und das war nicht richtig und da wolltest du anders sein. Und wir klagen uns an und sagen, ich habe keinen Grund, glücklich zu sein. Ich schaue doch ganz ehrlich und ganz demütig in mein Leben. Manche andere Menschen sagen, ich kann nicht glücklich sein. Guck mal, was der liebende Mensch, dem ich mein Ja-Wort gegeben habe, vor dem Traualtar, was er mit mir getan hat. Schau mal, wie er untreu gewesen ist. Natürlich habe ich einen Grund, absolut unglücklich zu sein. Möchte ich das jetzt gerade niederreden? Nein, möchte ich nicht. Ich weiß, dass es sehr wehtun kann. Aber ich möchte dir sagen, dass alle diese Momente, dass sie nicht das letzte Urteil sind. Und Josef, der genauso vieles erlebte, dass er in vielen Zeiten seines Lebens nichts hatte als einen soliden Grund, um sagen zu können, das ist der Grund, warum ich glücklich bin, dass er gerade in all diesen Umständen und trotz diesen Umständen und mitten in den Umständen glückselig gewesen ist. Von seinen Brüdern verkauft, ist es super unangenehm. Gibt es einen größeren Schmerz, als der von der eigenen Familie abgelehnt zu sein? Aber der sitzt irgendwo in dieser Grube. Und natürlich Schrecken und natürlich ist es ein ganz normaler junger Mensch, aber irgendwo tief in mir, in ihm regt sich dieser Wunsch, dass er sagt, Gott, auch dann, wenn ich jetzt in dieser tiefen Grube sitze und keine Ahnung, ob ich lebend hier rauskomme, ich werde in dieser Grube innerlich gedeihen. Ich bin zwar in der Grube, aber die Grube ist nicht in mir. Genauso wie er später auch im Gefängnis war. Ich bin im Gefängnis, aber das Gefängnis ist nicht in mir. Ich begegne der Untreue und dem, dass die Menschen mich vergessen, aber die Vergessenheit, die ist nicht in mir. Dieser Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dieser Mensch, der durchblickt, er kann gedeihen und voller Hoffnung sein, auch in den schlimmsten Umständen seines Lebens. Das ist die Glückseligkeit. Wisst ihr, Jesus kam nicht dazu, um uns glücklich zu machen. Das war nicht seine Aufgabe. Es war wirklich nicht seine Aufgabe, uns glücklich zu machen. Aber er kam, um die größte Not deines Lebens zu beheben. Und die größte Not ist nicht die, dass du hier und da leidest. Das ist nicht die größte Not. Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig, er ist dir nahe, kümmert sich um dein Leben. Aber die größte Not deines Lebens ist die, dass du Gott kennen sollst, dass du mit ihm leben solltest. Und überall dort, wo ein Mensch sich beugt und wo Gott diesen Raum bekommt in einem Menschen, dass der Heilige Geist in ihm leben kann, der Mensch wird glückselig. Glückseligkeit ist etwas ganz anderes. Wenn das Glück absolut von den Umständen abhängig ist, so ist Glückseligkeit nur einzig von einem abhängig. Das ist von Gott selbst, der dein Leben in seiner Hand hält. Was ist so besonders an einem Menschen, der von dem Heiligen Geist erfüllt ist? Und man sieht das am Leben von Josef. Der hört niemals auf, seinen Traum zu leben. Ihr lieben Konfis, sicherlich ist es so, dass ihr wahrscheinlich bis jetzt und auch in den späten Jahren immer mal wieder dem begegnen werdet, dass Menschen euch sagen würden, jetzt stell doch deine beide Beine auf den Boden, schau in die Welt, akzeptiere die Realität, so ist es nun mal, gebe dich hin und finde dich ab. Und ich möchte nicht sagen, dass daran so ganz besonders etwas Schlimmes falsch wäre. Das nicht. Natürlich wünschen wir uns jedem von uns, dass wir nicht irgendwie Opfer sind von irgendwelchen illusorischen Gedanken, Vorstellungen, Luftschlössern. Und manchmal begegnen wir, werdet ihr noch so viel mehr, ihr lieben Konfis, begegnen manche Menschen, die alt geworden sind und graue Haare haben. Und die erzählen dann ihre Sicht vom Leben. Und ich rede jetzt tatsächlich sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr gewagt. Aber ich will euch davon warnen. Liebt diese Menschen. Liebt sie. Aber überall dort, wo ihr Menschen begegnet, die früher mal geträumt haben und aufgehört haben zu träumen, wo überall dort, wo ihr Menschen begegnet, die ihren Frust und ihren Zynismus als eine Lebenserfahrung verkaufen möchten, bitte seid freundlich und liebevoll und seid Menschen zugetan. Aber glaubt bitte nicht an dieses dumme, dämliche Zeug. Glaubt bitte nicht daran. Glaubt den Menschen, die sagen, das, wovon ich mit 17 geträumt habe, davon träume ich auch mit 70. Und überall dort, wo Menschen sagen, das, was mich damals mit 15, 14, 20 bewegt hat, das hat nie losgelassen. Ich bin nach wie vor ein treuer Träumer. Ihr lieben Konfis, wir haben das auf der Freizeit so oft gehört, diesen einen Satz, wahre Träumer, die schlafen nie. Josef hat es im Traum gesehen, während er geschlafen hat, aber der Traum, der kam von Gott und es gab keinen Augenblick bei ihm, weder im Hause des Potiphas, noch im Gefängnis, noch in der Grube, nirgendwo, dass er geschlafen hätte und sich hätte das die Träume rauben lassen. Nein, er hatte niemals aufgehört. Und ich möchte euch sagen, wie einen kleinen persönlichen Tipp, wenn ihr mich fragen würdet, ich möchte mich immer mit den Menschen verbinden, die deutlich älter sind als ich, aber die in ihrem Herzen so jugendlich geblieben sind, dass genau dieses Feuer und genau diese Zuneigung und da genau diese Begeisterung von dem, was sie früher hatten, dass sie das durch das ganze Leben durchgetragen haben und nicht aufgehört haben, genau dafür zu brennen. Und natürlich ist es so, dass wir in eine Welt hineingekommen sind, wo so vieles nicht in Ordnung ist. Aber ich will euch sagen, genau an euch und an uns liegt es, dass wir aus dieser Welt gehen, die ein wenig besser geworden ist, dass hier so manches Herz geheilt ist, dass überall dort, wo Brücken völlig zerstört sind zwischen den Menschen, dass sie wieder aufgebaut sind. Und dieser Gott, der euch gerufen hat, dass ihr Friedensstifter seid, dass ihr gesegnete Menschen seid, dass ihr mitten in der Gesellschaft steht und dass ihr etwas gestaltet, und zwar voller Glauben, genauso wie Josef. Stellt euch hin in eure Zukunft und gestaltet und seid mit dem Heiligen Geist unterwegs, mit dem, dass er durch euch etwas bewirken kann, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Was für eine Verheißung. Und diese Geschichte, ich schließe damit ab, die findet tatsächlich ihr Ende darin, dass Josef am Ende des Lebens dasteht und wie ein gesendeter Mensch von Gott ist. Nicht nur zu dem ganzen Königreich Ägypten, sondern zunächst einmal zu seinen lieben Eltern, zu seinem Papa und zu seinen Geschwistern. Haben die Geschwister alles richtig gemacht? Oh nein, die waren fies und böse. Und es war wirklich böse, was sie getan haben. War der Vater immer weise? Oh nein, der war nicht immer weise. Dem hat's gefehlt an dieser Stelle. Aber dann steht er da und sagt, mein Herz ist frei. Das, wovon ich überzeugt war mit 17, das ist immer noch die Wahrheit. Ich bin hier, um euch zu dienen. Behaltet das in euren Herzen und geht in die Zukunft. Und wir freuen uns so sehr mit euch über euren nächsten Schritt. Amen.
Schön, dass du heute dabei warst beim Podcast des Christlichen Zentrums Rostock. Wenn dir diese Predigt gefallen hat, laden wir dich herzlich ein, mehr über uns zu erfahren. Auf cz-rostock.de findest du aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen und Angeboten. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche und freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst.